Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Der Hogwarts Express fährt nun vom Gleis 9 4 Drittel ab. Alle Schülerinnen und Schüler werden freundlich daran erinnert, ihre Fahrkarten bereitzuhalten und unverzüglich einzusteigen. All aboard!
Willkommen zu Gleis 9 4 Drittel, Portus Potter, ein Podcast zum Hinträumen und Nachreisen. Mein Name ist Nadine und ich bin heute euer Schaffner. Ich begrüße euch hier auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Schön, dass wir uns nach dieser etwas längeren Sommerpause wiederhören. Ja, ich würde sagen, unser Intro war noch nie so tagesaktuell wie heute. Wie alle Potterheads feiern wir am heutigen Montag, dem 1. September 2025, den Back to Hogwarts Day. Einmal mehr ein Grund, über die Fahrt mit dem Hogwarts Express zu sprechen. Nun habe ich euch in der zweiten Folge von Portus Potter ja aber schon ausführlich von meinen Erlebnissen in der Jacobite Steam Train berichtet. Und in der allerersten Folge könnt ihr noch einmal nachhören, wie man eigentlich zum magischen Gleis 9 3 Viertel gelangt. Was gibt es also noch Neues zu erfahren? Ich sag's euch. Heute werde ich vom Zielbahnhof unserer geliebten roten Dampflok erzählen. Hogsmeade Station. Den gibt es nämlich wirklich. In den North York Moors. Also macht es euch im Zugabteil mit Bertie Botts Bohnen und ein paar Schokofröschen bequem und denkt daran, rechtzeitig eure Hogwarts-Roben anzuziehen, wenn wir gegen Abend des 1. September im Bahnhof von Hogsmeade einlaufen. Wieder einmal möchte ich die heutige Podcast-Folge ein wenig unterteilen und ich denke, aufgrund des tagesaktuellen Anlasses ist es irgendwie eine gute Idee, mit dem Back to Hogwarts Day und den Feierlichkeiten rund um diesen Tag zu starten und ein bisschen darüber zu sprechen, wie er sich so in den letzten Jahren entwickelt hat. Ja, für Potterheads ist klar, am 1. September in jedem Jahr kommen die Schüler aus den Sommerferien zurück nach Hogwarts. Mit dem Hogwarts Express kommen sie in der Schule an oder kommen sie am Bahnhof Hogsmeade an, um genau zu sein, und kommen dann zum großen Festessen abends in die große Halle. Am nächsten Tag startet dann die Schule. Das ist in den Harry Potter Büchern so beschrieben, wurde in den Filmen so natürlich übernommen. Und daraus entwickelten sich in den vergangenen Jahren weltweit verschiedenste Feierlichkeiten für Potterheads rund um diesen Tag. Denn ähnlich wie der 2. Mai, an dem wir ja die Schlacht von Hogwarts feiern, ist das symbolisch ein sehr wichtiges Datum für Potter-Fans und wird, wie gesagt, rund um den Globus mit verschiedenen Feierlichkeiten und Aktionen begangen. Ich selbst war in den vergangenen beiden Jahren in Hamburg. Ich weiß nicht, vielleicht war ja jemand von euch auch dort vor Ort. Wenn ja, lasst es mich gerne mal wissen. Das wäre super spannend zu hören, wie ihr das so erlebt habt. Es ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben zu sagen, in den vergangenen beiden Jahren. Genau genommen war nur 2024 die Feierlichkeit für den Back to Hogwarts Day in Hamburg. Ich zähle aber 2023, den 26. August, da so ein bisschen mit rein. Ja, es stand nicht unter dem Motto Back to Hogwarts, es war aber nur ein paar Tage vorher. Und auf dem Rathausmarkt fand eine Großveranstaltung für Potter-Fans zum 25-jährigen Jubiläum der deutschen Erstausgabe von Harry Potter und der Stein der Weisen statt. Diese Großveranstaltung, die zum ersten Mal in diesem Umfang so in Hamburg für Harry Potter-Fans stattfand, war gekoppelt an einen geglückten Weltrekordversuch. Und zwar hat man die Menschen dazu aufgerufen, als Harry Potter verkleidet zu kommen. Das bedeutet, um dieser Verkleidung gerecht zu werden, musste man eine Blitznarbe auf die Stirn gemalt haben, man brauchte eine runde Brille und einen schwarzen Umhang. Wo ich drüber nachdenke, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die Brille rund sein musste. Auf jeden Fall musste man eine Brille auf der Nase tragen. Diese drei Kriterien waren notwendig, um registriert zu werden. Und dann wurde am Ende gezählt, wie viele Menschen sich zusammengefunden hatten. Der Weltrekord lag vorher bei 997 verkleideten Harry Potters. Und dieser Weltrekord wurde am 26.08.2023 in Hamburg auf dem Rathausmarkt geknackt, indem sich dort 1758 Menschen zusammenfanden, die sich als Harry Potter verkleidet hatten. Darunter war ich und auch meine Mama, mit der ich dort vor Ort war. Und das war ein wunderschöner Tag mit großartigem Bühnenprogramm. Also da habe ich richtig im Glück geschwelgt nach dieser Veranstaltung. Ja, also vielleicht war ja jemand von euch vor Ort, vielleicht wart ihr selbst verkleidet. Also schickt mir gerne mal eine Nachricht, wenn ihr das auch live mitbekommen habt. Das war wirklich was ganz Besonderes. Und ich muss sagen, dieser Weltrekord, der wurde ausgezeichnet durch das Rekordinstitut Deutschland. Das heißt, jeder, der dort vor Ort war, hat eine Urkunde ausgehändigt bekommen, dass er ja Weltrekordhalter in diesem speziellen Metier ist. Und die hängt bei mir an der Wand. Und ich finde es irgendwie, ja, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht, ich finde es total special zu sagen, ja, ich bin Weltrekordhalter, ne? Ja, habe ich hier an der Wand bestätigt hängen vom Rekordinstitut Deutschland. Also das war damals ein richtig toller Tag. Jetzt bin ich zwar so ein bisschen abgeschweift, weil ich ja über Back to Hogwarts sprechen wollte. Es hat mich allerdings sehr viel daran erinnert oder die Parallelen waren sehr deutlich zu der Veranstaltung im darauf folgenden Jahr, nämlich 2024, im letzten Jahr, rund um das Theater am Großmarkt, fand dort eine Back to Hogwarts Veranstaltung statt, auch mit Bühnenprogrammen, auch mit aufgebauten Ständen, und das, was da passierte, war wirklich sehr ähnlich zu dem, was wir zu diesem 25-jährigen Jubiläum ein Jahr vorher erlebt hatten. Ich denke, man hat festgestellt, dass das wirklich eine tolle Aktion war, dass das ganz großen Anklang gefunden hat und dass man sowas durchaus weiter durchführen kann. Und dementsprechend wurde am 1. September im letzten Jahr diese neue Fläche dann auch gewählt, in der Nähe des Theaters. So hatte man den direkten Bezug zum Theater und ich vermute auch ein bisschen mehr Platz als auf dem Rathausmarkt. So gut kann ich das nicht einschätzen. Aber ja, da waren auf jeden Fall wieder wahnsinnig viele Leute vor Ort. Wie gesagt, ansonsten ähnelte sich das. Es gab Stände von Lego, Haribo, Schleich, Thalia. Inkster Tattoo hat dort ausgestellt und hat zum Teil Gratis-Tattoos verteilt. Die hatten so eine neue Reihe mit Harry Potter-Tattoos auf den Markt gebracht. Und ja, dann gab es natürlich das große Bühnenprogramm mit bekannten Persönlichkeiten aus der Harry Potter-Szene. Ivana Lynch war letztes Jahr da, die Schauspielerin von Luna Lovegood. Die Synchronsprecher des Goldenen Trios waren vor Ort, Schauspieler aus dem Cursed Child Theaterstück. Der Podcast Hagrids Hütte war dort, der Choreograf der Zauberstabtänze in den Filmen, also tatsächlich derjenige, der sich all die Choreografien, die im Zusammenhang mit Zauberstäben standen, ausgedacht hat. Der war dort auf der Bühne und hat auch so eine Art Workshop gegeben. Also man konnte tatsächlich da vor der Bühne seinen eigenen Zauberstab in die Hand nehmen und so ein bisschen mitmachen. Also auch das irgendwie eine besondere Aktion. Und für mich, ja eigentlich first and foremost, Rufus Beck. Der war sowohl 2023 als auch 2024, ich glaube, mich zu erinnern, im Auftrag vielleicht von Audible vor Ort, da die Hörbücher natürlich einen ganz, ganz engen Zusammenhang mit Rufus Beck haben. Ich glaube, viele Potterheads haben natürlich eine viel engere Bindung zu Rufus Beck als er vielleicht selbst zu den Potter-Werken. Aber ich kenne unheimlich viele Menschen, die genauso wie ich mit diesen Hörbüchern aufgewachsen sind und ja, nie aufgehört haben, sie zu hören. Also die Harry Potter Hörbücher begleiten mich damals als Kind noch auf Kassette, dann später auf CD, heute im Handy über ja, Plattformen eben wie Audible. Und ich muss sagen, es gab immer Phasen in meinem Leben, also auch gerade als ich studiert habe, zu Uni-Zeiten, alleine gelebt habe in einer großen Stadt, da habe ich eigentlich täglich Harry Potter gehört. Und dementsprechend ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, wenn man jedes Mal wieder von vorne startet, wenn man einmal durch ist, dass man auch Teile der Bücher inzwischen natürlich mitsprechen kann, genauso wie Rufus Beck sie betont. Ich weiß, es gibt viele Leute, die hören die Harry Potter Bücher auch zum Einschlafen und lassen sich von Rufus Beck in den Schlaf begleiten. Da gehöre ich jetzt nicht so mit dazu. Ich bin jemand, der sehr schnell einschläft und es würde sich gar nicht lohnen, ein Hörbuch anzumachen. Wenn ich bei meiner Freundin bin, machen wir das aber gerne und finde ich auch immer wieder schön und beruhigend. Ja, und wie gesagt, diese Hörbücher, heutzutage ist es so, vor ein paar Jahren hat sich das entwickelt, dass ich doch angefangen habe, viel rund um Harry Potter zu hören. Das heißt wirklich Harry Potter Podcasts. Letztendlich ist es wahrscheinlich auch das, was zu diesem Podcast hier geführt hat. Also das mache ich jetzt. Ich höre viel die Drumherum-Informationen, was aber nicht heißt, dass ich aufgehört habe, die Hörbücher zu hören, besonders in Situationen, wenn es mir mal nicht ganz so gut geht oder ich einfach irgendwie so ein bisschen Comfort Soul Food brauche, dann, dann gibt es die Hörbücher auf die Ohren. Und deswegen glaube ich, brauche ich den meisten Menschen gar nicht erklären, wie besonders das war, Rufus Beck dort auf dieser Bühne zu erleben. Und das gleich 2 Jahre hintereinander, das hat mich total glücklich gemacht. Genau, also ganz, ganz toll, dass der dort vor Ort war und dann Kapitel aus Harry Potter live vorgelesen hat. Es war auch so ein bisschen Hörspielstil, also es war so, dass das Publikum auch mit eingebunden wurde und Rufus Beck hat dann gesagt, in welchen speziellen Situationen das Publikum wie reagieren sollte, damit es auch irgendwie einen Soundeffekt aus dem Publikum gab. Also das war wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Von daher muss ich sagen, das war alles in allem 2 wunderbare Tage, die ich dort erlebt habe. Ich meine, ja, letztes Jahr, es war sehr heiß, wir hatten unsere Hogwarts-Roben an. Man hat natürlich geschwitzt, die Sonne hat gebrannt, dort auch viel mehr als auf dem Rathausmarkt im Jahr zuvor, wo mehr Schatten war. Aber man hat dort so viel erlebt, war umgeben von all diesen Menschen, die das Gleiche geliebt haben wie man selbst. Man konnte übrigens letztes Jahr auch Kostproben von dem Theaterstück erleben, also gerade spannend für Leute, die es vielleicht noch gar nicht kannten. Ich habe es ja schon einmal in London und einmal in Hamburg gesehen und trotzdem war das total cool, dass es die Möglichkeit gab, da gratis mal reinzuschnuppern und sich so ein bisschen was anzuschauen. Ich glaube, sie hatten Kostproben aus dem Theaterstück und haben dann noch Szenen zum Teil erklärt. Das war richtig gut gemacht, auch so ein bisschen hinter die Theaterproduktion zu schauen, im Meertheater dort eben vor Ort. Die Veranstaltung war kostenlos, also beide waren kostenlos, auch das Jahr davor. Und dadurch natürlich irgendwie überlaufen. Die Schlangen an den Ständen mit den Gewinnspielen, gerade mit den Gewinnspielen und Glücksraddrehen und so weiter, die schienen endlos. Aber die Unterhaltung durch das laufende Bühnenprogramm hat das wettgemacht. Das war okay. Also wenn du dann da irgendwie eine halbe Stunde gewartet hast, weil du gerne das Glücksrad drehen wolltest, hast du nebenbei vielleicht dem Podcast Hagrids Hütte gelauscht. Und dann war das völlig in Ordnung. Aber natürlich, ich möchte das nicht allzu schön reden, es war eine Großveranstaltung und es war in gewisser Weise einfach auch ein bisschen überlaufen. Und ich vermute, dass das so ein bisschen der Grund ist, warum man sich dieses Jahr dagegen entschieden hat, das genau so durchzuführen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es dieses Jahr ein Montag ist, ich weiß es nicht, oder man wollte mal was Neues ausprobieren. Auf jeden Fall hat Hamburg sich dazu entschieden, ja, zu einer 3-tägigen Feierlichkeit im Westfield Überseequartier vom 29.08. bis heute zum 1.09.2025 mit interaktiven Aktivitäten, magischen Giveaways für Fans aller Altersklassen haben sie auf der Website geschrieben. Also ich vermute, dass es so ein bisschen daran liegt, dass man diesen Besucherandrang strecken möchte und ja, das dann in dieses große Einkaufszentrum zu verlegen, vielleicht um auch ja, vor Ort einfach ein bisschen Platz zu bieten. Ich weiß nicht genau. Also ich muss zugeben, ich habe mich dieses Jahr dagegen entschieden, nach Hamburg zu fahren, obwohl das für mich nicht allzu weit entfernt ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man ja davon abgesehen hat, ein zentrales Bühnenprogramm bereitzustellen. Zumindest konnte ich das nicht rauslesen. Vielleicht passiert da auch irgendwas ganz Spannendes und ich verpasse es jetzt. Aber dann werde ich auch damit leben können, da ich ja die letzten 2 Jahre wunderbare Erlebnisse hatte. Ja, also wenn jemand von euch vor Ort war, bitte sagt mir doch Bescheid, wie das so abgelaufen ist, beziehungsweise wir werden sicherlich online in den sozialen Medien ein bisschen davon erfahren. Im Theater am Großmarkt findet auch eine spezielle Aufführung statt. Da kann man eine Schultüte zubuchen und es gibt wohl auch einen Kostümwettbewerb. Aber auch das ist jetzt einfach eine Sache. Das Theaterstück habe ich schon zweimal gesehen. Klar ist das super schön, sich das auch nochmal anzugucken. Das ist bestimmt gerade an diesem Tag was Besonderes, so am 1. September. Das sehe ich auf jeden Fall auch, aber war jetzt für mich nicht so von größter Relevanz. Abgesehen davon bringen aber viele Kinos natürlich rund um diesen Tag auch wieder die Filme zurück auf die große Leinwand, unter anderem das Kinopolis Hafen City, wo die Filme auch jetzt zu sehen sein werden. Ansonsten gab es innerhalb Deutschlands auch noch verschiedene Thalia-Aktionen, also von Mitte August bis Mitte September gab, beziehungsweise gibt es ja immer noch, eine bundesweite Thalia Back to Hogwarts Tour mit Fotomöglichkeiten, Gewinnspielen, neuer Produktpalette und so weiter. Ich muss sagen, bei all dem, was ich jetzt so gehört habe, was an Aktionen rund um diesen Tag, diesen Back to Hogwarts Day in Deutschland angeboten wird, habe ich dieses Jahr zum ersten Mal mehr das Gefühl, dass der Fokus auf den jüngeren Potter-Fans liegt. Das mag ich mir einbilden, vielleicht ist es auch gar nicht so. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Sache, dass man Fans der jüngsten Generation da immer mehr und mehr abholt. Aber wenn ich da was lese eben von, Ausmalbildern und so weiter, dann denke ich, ja, vielleicht ist es doch eher gerade auf die Jüngeren ausgelegt. Genau, aber schön trotzdem, dass sowas angeboten wird, aber das auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich dieses Jahr dagegen entschieden habe, aktiv dran teilzunehmen. Was mir noch ganz gut gefiel, kann man natürlich auch sagen, sehr was für Kinder, aber ist diese Übernachtung in den Thalia-Filialen. Das haben sie in Düsseldorf, Hannover, Leipzig und Hamburg angeboten. Hier konnten die Tickets aber nur gewonnen werden. Das ist irgendwie natürlich logisch, wenn das da so einen großen Andrang sicherlich geben wird, solche Tickets zu ergattern. Aber dann auch wieder schade, ne? Wenn man sowas gewinnen kann, dann hat man es einfach selbst überhaupt nicht in der Hand. Aber das war noch eine ganz coole Idee, fand ich, von Thalia, dass dort in den Stores übernachtet werden kann mit Schlafsäcken und dann gibt es da Harry Potter-Aktionen. Das fand ich irgendwie ganz süß. Ja, aber natürlich ist es nicht nur in Deutschland so, dass wir den Back to Hogwarts Day zelebrieren, sondern rund um den Globus finden heute Feierlichkeiten um diesen besonderen Tag für Potterheads statt. Dafür werfen wir jetzt mal einen Blick nach London. Und zwar kommt ja auch dazu, dass am 18. November 2005 Harry Potter und der Feuerkelch in den Kinos released wurde. Wenn wir jetzt mal überlegen, 2005, wir haben jetzt 2025, sind also genau 20 Jahre später. Das heißt, der Film feiert 20-jähriges Jubiläum. Als ich das gelesen habe, muss ich sagen, war ich minimal schockiert. 20 Jahre unter Feuerkelch. Also ich meine, ich weiß noch, dass ich das alles in der Bravo gelesen und ausgeschnitten habe, aber ist schon wild, dass meine Bravo-Zeit schon 20 Jahre her ist. Von daher wurde sich natürlich einiges rund um dieses 20-jährige Jubiläum überlegt und besonders die Studiotour in London hatte da ein Special rausgebracht, das Trimagische Turnier. Also die Studiotour hat ja quasi immer bestimmte Themenveranstaltungen. Es gibt eigentlich jedes Jahr um die Halloween-Zeit dieses Dark Arts, da geht es halt viel um die dunklen Künste und so. Dann gibt es immer Hogwarts im Schnee, also das ist immer so zur Weihnachtszeit. Dann ist alles zum Weihnachtsball und so geschmückt. Ich glaube, Anfang des Jahres gab es auch Zauberscherze-Special oder so. Naja, auf jeden Fall Goblet of Fire beziehungsweise eben Trimagisches Turnier ist das, ich glaube, auch noch aktuell laufende Special der Studiotour in Leavesden. Und als das so ein bisschen dahin geführt hat, hat man den ungarischen Hornschwanz, also den gibt es ja auch als Animatronic, durch ganz London gefahren und ihn immer an verschiedenen Plätzen aufgestellt, sodass er auch als Fotomöglichkeit für die Leute vor Ort war. Und so wurde natürlich auch für diese Special auf der Tour geworben. In diesem Zusammenhang ist es so, dass am 31. August, also das war ja gestern, Harry Potter und der Feuerkelch zurück auf der riesigen Leinwand des Leicester Square zu sehen ist. Es gibt ein sehr, sehr großes Kino am Leicester Square. Lasst mich jetzt lügen. Es hat eine Leinwand mit Ausmaßen. Ich bin jetzt mathematisch nicht so begabt und habe es mir auch nicht aufgeschrieben, aber ihr könnt mal nachschauen. Es ist eines der größten Kinos weltweit. Und ja, alle Harry Potter Premieren haben damals am Leicester Square stattgefunden. Das ist ein Platz mit einer, ja, wir können es vielleicht als ganz kleine Parkanlage bezeichnen. In dieser Parkanlage sind verschiedene Bronzeskulpturen aus Filmen ausgestellt. Ihr trefft dort unter anderem auch auf Mary Poppins. Ich glaube, es gibt auch was von Game of Thrones. Und natürlich auch eine Harry Potter Statue, mit der ihr euch dort auch fotografieren könnt. In London, Harry sitzt da auf seinem Nimbus 2000. Und diese Skulpturen sind, wie gesagt, vor dem Kino in dieser winzigen Parkanlage drapiert. Und das Kino bringt also Harry Potter Teil 4 zurück auf die Leinwand oder brachte es gestern zurück auf die Leinwand, zusammen mit Prominenten wie James und Oliver Phelps, die ja die Weasley-Zwillinge gespielt haben. Außerdem findet in London natürlich auch wieder ein Countdown statt zur Abfahrt des Hogwarts Express. Und zwar wurde auch nochmal wieder darauf hingewiesen, dass die Fans bitte nicht an den Originalbahnsteig am Originalbahnhof King's Cross pilgern sollen. Es wurde über Jahre ja so gehandhabt, ich hatte das in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt, dass über viele Jahre hinweg die Möglichkeit bestand, dort vor Ort zu sein. Es gab eine Durchsage, dass der Hogwarts Express nun von Gleis 9 3 Viertel abfährt. Und er war auch auf den Anzeigetafeln des Bahnhofs ausgeschildert. Und das war natürlich irgendwie ein schöner Gag. Entwickelte sich aber so groß, wie heute eben auch dieser Back to Hogwarts Day geworden ist, dass die Besuchermassen nicht mehr handelbar waren für den Bahnhof und man sich dagegen entschied. Was ich als Fan natürlich total schade finde. Auf der anderen Seite total verständlich. Natürlich, Sicherheit geht vor. Trotzdem, obwohl das nicht mehr stattfindet, gibt es natürlich genug Fans, die an diesem Tag trotzdem zum Bahnhof King's Cross pilgern. Und wie gesagt, es wird nochmal wieder davon abgeraten. Es gibt aber einen Countdown an anderer Stelle, und zwar am Gleis 9 3 Viertel in den Studios in Leavesden. Aber auch hier wieder super schade, es waren 300 Tickets verfügbar. Und die gab es natürlich auch nur zu gewinnen. Also das heißt, die 300 Leute, die dort das Glück hatten, so ein Ticket zu gewinnen, die erleben diesen 11 a.m. Countdown, wie er bezeichnet wird. Und dann wird symbolisch der Hogwarts Express verabschiedet. Genau, außerdem gibt es neuen Merchandise im Fanshop, The Platform 9 3 Quarters Shop. Also es lohnt sich dann doch nochmal in den nächsten Tagen vielleicht beim Shop vorbeizuschauen. Sie haben neuen Merchandise rund um das neue Schuljahr eingeführt. Ja, aber natürlich nicht nur Hamburg, natürlich nicht nur Deutschland, London, England. Ich habe ja gesagt, rund um den Globus wird dieser Tag gefeiert. Und ich habe jetzt nur mal so, ihr könnt selber mal auf der Website schauen, es ist so spannend zu sehen, was überall wo veranstaltet wird. Ich habe nur noch mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar ist es so, dass Cursed Child am Broadway am 1.9. tatsächlich Tickets für $19 verkauft. In Anspielung darauf, dass das Theaterstück 19 Jahre nach den Harry Potter Büchern spielt. Auch eine super Aktion. $19 ist natürlich super erschwinglich für so ein Theaterticket, da Leuten vielleicht auch mal die Möglichkeit zu geben, die sonst nicht so das finanziell vielleicht stemmen können, auch mit einer ganzen Familie in so ein Theaterstück zu gehen. Finde ich eine ganz tolle Aktion, aber natürlich sind auch hier die Tickets limitiert und da muss man schnell sein. Ja, ansonsten, egal ob in Museen, in Theatern, in Italien, in Spanien, in Asien, in Australien und in Mittelamerika finden Feierlichkeiten und besondere Aktionen rund um den Back to Hogwarts Day statt. Ich denke, wir merken, wenn wir da so ein bisschen uns das mal vor Augen halten, wie groß dieser Fandom, wie groß dieses Franchise in den letzten Jahrzehnten geworden ist und dass es Menschen rund um die Welt verbindet, ist irgendwie immer ein ganz besonderes Gefühl, finde ich, wenn man da mal selbst so ein bisschen reflektiert. Und ich denke, jeder kann diesen Back to Hogwarts Day für sich zelebrieren. Es ist nicht nötig, irgendwo hinzufahren. Es ist super, dass diese Sachen angeboten werden, dass wir die Möglichkeit haben, an dem Tag mit Menschen zusammen zu sein, die da genauso fühlen wie wir, die da vielleicht genauso ein bisschen anders und besonders sind wie wir. Aber ich denke, man kann das eben auch im Kleinen verbringen, sich einen gemütlichen Tag machen. Heute ist Montag, die meisten von uns müssen wahrscheinlich arbeiten. Das heißt, um 11 Uhr speziell da zu feiern, ist für uns wahrscheinlich schwierig, wenn wir auf der Arbeit sind. Aber man kann sich ja auch abends ein bisschen gemütlich machen, Harry Potter auf dem Fernseher einschalten. Und das ist das, was ich heute machen werde. Vielleicht bekomme ich ja noch ein bisschen Gesellschaft und dann macht man sich das gemütlich und schaut sich an, wie der Hogwarts Express tatsächlich im Bahnhof Hogsmeade einrollt. Und genau da möchte ich jetzt eigentlich weiter ansetzen und euch erzählen vom Bahnhof Hogsmeade. Ja, also ich denke, wir haben das ja jetzt schon ausführlich besprochen. Wir Potterheads wissen, der Hogwarts Express fährt am 1. September von Bahnhof King's Cross ab und beendet seine Fahrt am Bahnhof von Hogsmeade. Und Hogsmeade ist, wie wir eben wissen, das kleine Dorf vor den Toren von Hogwarts, in dem nur Hexen und Zauberer leben. Die Erstklässler fahren dann mit den Booten über den See, um zu Schloss Hogwarts zu gelangen. Und alle älteren Schüler fahren mit den Kutschen, die von Testralen gezogen werden, vom Bahnhof zur Schule. Der Drehort für diesen kleinen Bahnhof Hogsmeade war unter der Regie von Chris Columbus der echte historische Bahnhof der 400-Seelen-Gemeinde Goathland in Nordengland. Und ich habe den Drehort bei meiner letzten Reise nach York im Mai besucht. Und ich glaube, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, wie man so einen Ort kennenlernen kann oder wie man da anreisen kann. Ich werde euch einfach mal erzählen, wie ich das gehandhabt habe. Ich hatte im Vorhinein mir schon überlegt, okay, es ist ein kleiner Bahnhof, es ist ein kleiner Ort und man kann da jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt den ganzen Tag verbringen. Und ich habe dann beschlossen, so einen kleinen Wandertag draus zu machen oder so eine kleine Tour, eine kleine Rundreise, die ich wirklich sehr früh morgens in York gestartet habe. Ich bin da nämlich, es war glaube ich vielleicht so gegen 7 Uhr morgens, mit dem Zug von York gefahren nach Scarborough. Scarborough ist so ein bisschen bekannt durch den Song von Simon & Garfunkel, Scarborough Fair, kennt ihr vielleicht. So eine kleine Hafenstadt an der Nordsee. Und ich hatte gar nicht das Ziel, mir die Stadt so groß anzugucken. Ich hatte aber ein bisschen Aufenthalt, weil ich von Scarborough mit dem Bus weiterfahren wollte. Und der Bus fuhr erst ein bisschen später. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einmal vom Bahnhof Richtung Hafenbecken zu laufen. Es war eigentlich einmal so die Straße immer geradeaus, so ein bisschen bergab. Und dann, war ich dort am Hafen. Hat mich so ein ganz, ganz bisschen an Brighton erinnert, so Brighton im Mini-Format. Brighton liegt ja in Südengland, ist eine recht bekannte Stadt am Wasser. Genau, aber ich bin dann einfach nur so ein bisschen da lang gestreunt und wieder zurück Richtung Bahnhof, von wo der Bus dann abfuhr. Bin mit dem Bus dann von Scarborough nach Robin Hood's Bay gefahren. Und das hatte ich vorher im Internet gesehen. Robin Hood's Bay ist ein wahnsinnig schöner kleiner Ort. Ihr müsst das mal googeln. Super süß. Eine Bucht, die eben ja an der Nordseeküste gelegen ist und in die ein kleiner Ort eingebettet ist. Und man kann halt mit einem ganz einfachen Linienbus von Scarborough nach Robin Hood's Bay fahren und landet dann eigentlich relativ weit oben im Dorf an einer Bushaltestelle. Ich war auch die Einzige, die an dem Tag dort ausgestiegen ist und bin dann der Straße immer weiter nach unten Richtung Bucht gefolgt und dann kann man an den vielen süßen kleinen Läden und also der Ort ist wirklich klein, aber wie das so ist, wenn das touristisch erschlossen ist, da sind natürlich viele Hotels und kleine Läden, ich glaube, es gibt auch ein größeres archäologisches Museum zum Thema Dinosaurier und Dinosaurierspuren. Man kommt also an all diesen kleinen Lokalitäten vorbei und kann dann bis in die Bucht hineinlaufen. Und tatsächlich war es so, dass ich bei Ebbe dort war. Das heißt, ich konnte in der Bucht spazieren gehen, so wie viele andere an dem Tag. Das Wetter war da, es war ja noch morgens irgendwie und die Stimmung war so ein bisschen, ich würde es so ein bisschen als so mystisch beschreiben. Es war jetzt kein Nebel in der Luft, aber die Luft war schon noch sehr diesig und es war auch irgendwie grau und trüb. Man würde sich denken, ah, schade, so ein Wetter für so einen Ausflug. Aber in diese Bucht, das hat schon irgendwie gepasst von der Stimmung. Da war dieses ganz grün leuchtende Gras oder Seetang, Algen, Moos, ich weiß es nicht, was zu Tage gekommen war, dadurch, dass das Wasser zurückgegangen war und dann natürlich der recht neutrale Sandboden, gab einen schönen Kontrast und schöne Fotos sind dort entstanden. Also ich fand es richtig toll, dort in der Bucht spazieren zu gehen und wie gesagt, einige Leute dort vor Ort, viele Familien auch mit Kindern, die zum Teil im Sand gebuddelt haben und ganz oft irgendwie Krabben gefangen haben mit Keschern. Und da habe ich mich echt gefragt, ist das so ein Hobby, so ein Spiel? Wir fangen ein paar Krabben und lassen sie dann wieder frei oder werden die Krabben tatsächlich auch verarbeitet zum Essen? Ich weiß es nicht genau. War auf jeden Fall interessant, da so einen kleinen Einblick in das kulturelle Leben zu bekommen. Genau. Dann bin ich eigentlich wieder den Berg hinaufgestiegen und dann kam nochmal so ein ganz, ganz kleiner Schauer. Es war eher so ein Nieselregen und danach zog der Himmel auf und die Sonne kam raus. Und eigentlich perfekt zu dem Zeitpunkt, wo ich entschieden hatte, oder beziehungsweise entschieden hatte ich mich dafür schon früher, aber wo ich dann losgewandert bin. Und zwar startet von Robin Hoods Bay ein Wanderweg. Also vielleicht startet er gar nicht direkt dort, aber man kann in diesem Ort auf diesen Weg abbiegen. Und zwar ist das der Cleveland Way, der entlang der Nordseeküste führt. Und ich bin auf diesem Weg gewandert. Also man muss sich das vorstellen, man läuft quasi auf einem Weg sehr erhöht. Also man geht aus der Bucht raus, geht wieder nach oben und läuft dann auf dieser Steilküste entlang und hat immer einen wunderschönen Blick, zum einen natürlich über die Nordsee und über die Küste, die vor einem liegt, gerade wenn sie so ein bisschen ausgebeult ist, sieht man da die schroffe Küste und wenn man sich zurückdreht, dann sieht man Robin Hoods Bay, was man hinter sich lässt. Ein unheimlich schöner Wanderweg. Ich kann euch nur empfehlen, schmiert euch vielleicht ein bisschen Sonnencreme ins Gesicht. Die meisten Menschen machen das auch viel bewusster als ich. Ich bin da nicht so der Profi, was Sonnenschutz angeht und hatte wieder einen kleinen Sonnenbrand, nachdem ich natürlich am Wasser wandern war. Aber kann ich euch empfehlen, diesen Wanderweg von Robin Hoods Bay aus zu gehen. Ich bin bis nach Horsker gegangen. Horsker ist etwa 6 Kilometer von dem Startpunkt des Wanderwegs entfernt. Man biegt dann am Ende so ein bisschen ab, man verlässt den Küstenstreifen und geht auf so einen Campingpark drauf zu. Und wenn man das so durchlaufen hat, dann kommt man am Ende zu einer Bushaltestelle. Dort habe ich dann auf den nächsten Bus gewartet, um nach Whitby zu fahren. Whitby wollte ich mir auch noch mal kurz anschauen. Alles so Orte in der Gegend, die eben viel angepriesen werden für Touristen. Und ich dachte, ich werfe da noch mal einen Blick hin. Whitby ist vor allem bekannt durch seinen Bezug zu Graf Dracula. Es soll der Geburtsort von Graf Dracula sein. Und es gibt da eine alte Abbey, also eine Klosterruine, die sehr gut erhalten ist und die irgendwie sehr monumental über der Stadt thront und die man sich tatsächlich auch anschauen kann. Ich habe das an dem Tag nicht gemacht. Das ist nämlich auch was, wofür man Eintritt zahlen muss und es hätte sich zeitlich einfach nicht gelohnt. Aber falls ich nochmal dort bin, denke ich, wäre das auf jeden Fall nochmal ein Besuch wert. Ich denke gerade so in den Abendstunden, wenn die Sonne schon recht tief steht. Genau, man kann auf jeden Fall da auch auf einer Wiese vor dieser Abbey liegen und so diesen Blick darauf genießen und den Blick wieder nach unten an die Küste, denn man steigt auf einen Berg, um zu dieser Abbey zu gelangen. Oben auf dem Berg liegt tatsächlich auch der Friedhof. Was total spannend ist, wenn man diese Treppen zu diesem Berg hochgeht, findet man an der Seite, wo quasi der Handlauf ist, immer wieder Einbuchtungen. Und diese Einbuchtungen sind so ein bisschen länger und viele Leute denken, okay, das ist eine Sitzbank. Ich habe tatsächlich in einer Dokumentation gesehen, das war keine Sitzbank, diese längeren Holzplanken waren dafür ausgelegt, die Särge darauf abzustellen, wenn man die Toten den Berg hinaufgetragen hat, weil der Berg einfach unheimlich steil und unheimlich hoch ist und man das nicht so in einem Zug geschafft hat, die Toten dort hinaufzutragen auf den Friedhof und immer wieder Pause mit den Särgen machen musste. Und dafür sind diese interessanten Einbuchtungen im Handlauf. Das fand ich sehr, sehr spannend. Genau, also Whitby auf jeden Fall einen Besuch wert. Es gibt da auch viele, viele kleine Geschäfte natürlich, weil es einfach ein Touristenort ist. Auch wenn ich die Abbey nicht besucht habe, habe ich eine Sache gemacht, die man sicherlich an so einem Hafenort tun sollte. Ich habe Fish and Chips gekauft. Fish and Chips sind in England auch wirklich immer große Portionen, muss ich sagen. Selbst wenn man so Fish and Chips to go, also vielleicht liegt es auch an mir, ich schaffe auch immer nicht so viel große Portionen auf einmal. Ich futter lieber so durch den ganzen Tag in kleinen Portionen. Also vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, aber ich habe die Portion nicht auf einmal geschafft und habe sie eingepackt und später an anderer Stelle weiter gegessen. Das wird hier heute nochmal relevant, wo ich das mit bester Aussicht getan habe. Genau, und bin dann wieder zurück Richtung Busbahnhof und um 15.16 Uhr, um das für euch mal so zeitlich einzuordnen, also es war wirklich ein schnelles Programm, was ich da an dem Tag abgefahren habe. Außer das, also das Wandern ist natürlich irgendwie sowas, da nimmt man sich die Zeit und da dauert es eben so lange, wie es dauert. Aber die Orte anzuschauen, das war schon eher so ein kleiner Schnelldurchlauf an dem Tag und 15.16 Uhr fuhr dann mein Bus Richtung Goathland. Und war dann 15.42 Uhr dort, also ja, circa eine halbe Stunde, ein bisschen weniger als eine halbe Stunde die Fahrt von Whitby nach Goathland. Ich bin mit einem Bus der Yorkshire Coastline 840 gefahren und das kann ich euch absolut empfehlen. Also diese Coastliner-Busse sind großartig. Es gibt da Wi-Fi, es gibt Strom. Es gibt ungefragte Erklärungen zu den Orten und Landschaften über die Lautsprecher. Also das ist so ein bisschen wie so ein Reisebus, vielleicht nicht ganz so komfortabel, aber komfortabler als so ein Hop-on-Hop-off-Bus. Aber du bekommst ähnliche Informationen vermittelt wie mit so einem Hop-on-Hop-off-Bus und zahlst dafür den Preis von einem Linienbus, auch über längere Strecken. Also ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich würde sagen, so um die 3 Pfund pro Strecke war das. Und dazu noch mit Hintergrundinformationen. War total cool. Ich habe auch gesehen, man kann sich eine App runterladen, die heißt Transdev Go. Ich habe die euch mal in die Shownotes gepackt, sowohl im Play Store als auch im App Store. Und wenn ihr dort in der Gegend unterwegs seid, lohnt es sich auf jeden Fall, diese App runterzuladen. Die bietet einen richtig guten Überblick über die Buslinien. Man kann in der App direkt auch Tickets kaufen. Und es gibt eine Live-Kartenübersicht, die mir total geholfen hat, zu schauen, wo sind gerade Busse unterwegs, gerade wenn die Verspätungen haben. Das passiert dort nämlich sehr, sehr häufig in den North York Moors. Denn in den North York Moors haben die Schafe immer Vorfahrt. Also da weiden überall Schafe, nicht nur in den Mooren, sondern manchmal sitzen sie eben auch auf der Straße. Und wenn da ein Schaf sitzt, dann ist das da und dann muss der Bus halt anhalten und warten. Und dementsprechend kommt es eben oft vor, dass diese Busse auch verspätet sind und man irgendwie sicher gehen will, dass der noch kommt oder wenn man mal gucken will, wo der sich gerade befindet, kann man dann das ganz gut auf der Karte der App einsehen. Also schaut da mal in die Shownotes, wenn ihr in der Gegend seid und ladet euch diese App vielleicht runter. Ansonsten ist die App insofern ganz praktisch, wenn man da so ein bisschen nervös wird, dass der Bus nicht kommt. Ich hatte das Problem auf der Rückfahrt, als ich von Goathland wieder zurück nach York wollte, hatte ich mir mutigerweise den letzten Bus rausgesucht, der an dem Abend vom kleinen Ort Richtung York fuhr. Und der kam einfach nicht. Der kam über eine halbe Stunde nicht. Und ich stand allein an dieser Bushaltestelle und spürte so ein bisschen die Verzweiflung in mir aufkeimen. Diese Art von Gefühl hatte ich schon öfter mal in England, wenn ich irgendwo in einem kleinen Dorf stand, weil ich dachte, hier ist es schön, sich was anzugucken. Und es war auch immer schön, aber wenn das dann der letzte Bus des Tages ist und man denkt sich immer so, wenn der jetzt nicht kommt. Und ich habe dann schon überlegt, okay, muss ich dann hier übernachten, ob ich hier eine Übernachtungsmöglichkeit finde. Und dann habe ich aber versucht, meine Gedanken ein bisschen zu strukturieren. Ich muss sagen, das alles war, bevor ich diese App entdeckt habe. Deshalb Habe ich euch jetzt den Hinweis schon ein bisschen vorher gegeben. Genau, und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe geguckt, ob es in der Gegend auch Uber gibt und ich wäre mit einem Uber tatsächlich zurück nach Whitby gekommen und von Whitby fahren auch noch bis spät abends regelmäßig Züge zurück nach York. Also ich wäre auch anders zurück nach York gekommen. Es wäre deutlich teurer gewesen, muss ich dazu sagen, weil Zugfahren ist einfach immer viel, viel teurer in England. Also wenn ich das vergleiche, diese Zugfahrt von York nach Scarborough am Morgen, die sehr viel kürzer war als die Busfahrten, die ich dann später am Tag unternommen habe, war sie im Verhältnis einfach so viel teurer. Von daher habe ich schon gehofft, dass der Bus auch noch kommt. Es war dann am Ende alles ein bisschen merkwürdig. Es kam ein Bus, aber der war dann, hielt dann nochmal an einem anderen Ort, wo ich umsteigen musste, was aber so nirgends ersichtlich war. Vielleicht hatte der Bus auch irgendwie ein Problem. So ganz durchschaut habe ich das am Ende alles nicht. Aber ich bin gegen 20 Uhr wieder zurück in York gewesen und war froh, dass es alles irgendwie auch mit dem Bus geklappt hat. Von daher ist es natürlich immer so ein bisschen mutig, sich dafür zu entscheiden, den letzten Bus zurückzunehmen. Auf der anderen Seite denke ich immer so, das sind aber manchmal wirklich die Zeiten, in denen es sich lohnt, so einen Ort zu erkunden. Und gerade der späte Nachmittag ist eine sehr angenehme Zeit für den Besuch des Bahnhofs von Gotland. Der war nämlich um die Zeit, als ich da war, man könnte ihn beinahe als verlassen bezeichnen. Das wäre jetzt übertrieben, es waren schon Leute da. Aber es ist ein sehr kleiner Bahnhof und natürlich ist es schön, wenn der nicht überrannt ist von Menschen, während man dort vor Ort ist. Und deswegen war das eine sehr gute Zeit, zu der ich dort war. Man muss aber sagen, der kleine Nachteil ist natürlich, wenn man so spät den Bahnhof besichtigt, dann ist der Shop auch schon geschlossen. Und ich glaube, da ist auch ein Tea Room, der dann leider auch schon zu war. Genau, aber für mich war das in dem Fall auch gar nicht problematisch. Ansonsten ist die Infrastruktur dort herum relativ vielfältig. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, in den Ort anzureisen, um eben diesen Bahnhof zu besichtigen. Man kann einerseits eben mit diesen Coastliner-Bussen fahren. Man kann auch mit einer Dampflok anreisen, also direkt mit der Dampflok in den Bahnhof einfahren oder mit dem Auto. Ich habe an einer Stelle gelesen, es ist manchmal ein bisschen schwierig, die Abzweigung zu finden. Aber ich denke, wir haben heute alle moderne Navigationsgeräte. Also wenn man mit dem Auto dort ist, mit seinem eigenen Auto vielleicht oder einem Leihwagen, ist mit dem Auto anzureisen natürlich auch immer eine wirklich entspannte Möglichkeit. Da muss man sich eben nicht Sorgen machen um den letzten Bus. Ja, ich möchte euch jetzt so ein bisschen von Gotland Station erzählen. Also ich bin, wie gesagt, von Whitby angekommen mit dem 840er Bus an der Station Shops. Die heißt einfach Shops, weil das sind die paar wenigen Läden im Ort, vor denen man da abgesetzt wird. Und gegenüber von dieser Busstation ist tatsächlich ein etwas größerer Parkplatz. Da würde ich sagen, kann man sehr gut parken, wenn man mit dem Auto anreist. Es gibt da auch eine öffentliche Toilette, was ich auch immer ganz wichtig finde, gerade in diesen kleinen Orten zu wissen, wo es auch öffentliche Toiletten gibt. Das Dorf wurde damals durch die britische Serie Heartbeat bekannt und spielte damals in dem Zusammenhang den fiktiven Ort Aidensfield. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war die Serie in den 60er Jahren populär und wurde dann in den 90ern bis 2010ern nochmal wieder aufgelebt. Und dementsprechend gab es schon immer Fans dieser Serie, die eben nach Gotland gepilgert sind, um sich die Drehorte anzusehen. Und zudem kam dann eben seit Harry Potter und der Stein der Weisen auch noch die Horde an Potterheads, die in diesen kleinen Ort einfallen, um sich das anzusehen. Und dementsprechend wurde die Infrastruktur des Dorfes relativ gut ausgebaut. Also das heißt, wir haben da Läden, wir haben Übernachtungsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants und das alles in einem Ort, in dem nur 400 Menschen leben. Die Schafe dort sind allgegenwärtig. Also ich hatte ja schon erzählt, dass die in den Mooren grasen, aber nicht nur dort, die sind eben auch in den Städten oder in den Dörfern und in Gotland laufen die Schafe über die Straße, durch die Vorgärten, grasen in den Vorgärten und ich glaube, es gibt tatsächlich auch gesetzliche Bestimmungen, dass die Schafe, dass den Schafen das erlaubt ist. Und ganz interessant zu sehen und das liebe ich auch an England, diesen bewussten Umgang mit Tieren als Lebewesen und den Respekt vor dem Tier. Und das habe ich damals schon in den Cotswolds erlebt. Da gibt es einfach viele Orte, in denen die Kühe frei herumlaufen. Da gibt es dann am Anfang und am Ende des Ortes so eine Gitter im Boden, solche Metallrollen, über die die Kühe nicht gehen können, sodass sie den Ort nicht verlassen können. Aber innerhalb des Ortes können sie sich frei bewegen und grasen. Und hier war es eben so mit den Schafen. Da ist auch jeder Autofahrer sehr bewusst und fährt vorsichtig und irgendwie eine ganz tolle Art des Zusammenlebens mit den Tieren. Ja, also man steigt jetzt quasi an dieser Bushaltestelle Shops aus und geht dann 5 Minuten zum Bahnhof. Das ist also alles wirklich sehr nahe beieinander. Der Bahnhof wurde 1865 eröffnet und ist einer von 6 Bahnhöfen auf der 29 Kilometer langen Strecke der Museumseisenbahn North York Moors Railway, abgekürzt NYMR, von Whitby nach Pickering. An der Stelle merken wir schon, also diese Museumsbahn geht von Whitby nach Pickering, das heißt, wir hätten wirklich in Whitby einsteigen können und von dort mit der Dampflok nach Gothenburg fahren können. Dieser Bahnhof wurde eigentlich schon immer gerne für Dreharbeiten genutzt, auch für Mission Impossible, Indiana Jones. Die Gegend generell mit der Heidelandschaft drumherum bietet sich da wirklich gut an. Und ja, die North York Moors Railway ist eine private, gemeinnützige Stiftung mit nur wenig bezahlten Angestellten und vielen freiwilligen Ehrenamtlern. Das heißt, die Bahn fährt fast das ganze Jahr über und begleitet in dieser Zeit um die 250.000 Passagiere von Ort zu Ort und tatsächlich gestützt und unterstützt und durchgeführt durch Ehrenamtler. Es ist die zweitälteste britische Bahnstrecke, die so erhalten ist. Die Ausstattung des Bahnhofs entstammt der Anfangszeit der Dampfeisenbahn und war so größtenteils auch im Film zu sehen. Also da wurde wirklich nur ganz wenig verändert. Jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, wann sehen wir diesen Bahnhof im Film, den Bahnhof bzw. die umliegende Landschaft? Tatsächlich wurde eben auch entlang der Strecke mit einem Helikopter gedreht, wie der Zug durch die Heidelandschaft fährt. Dafür fuhr der Hogwarts Express 4-mal auf der Strecke zwischen Lewisham und Gothland hin und her. In Lewisham hat man die Lok dann gedreht, dass sie tatsächlich dann auch nochmal andersherum in den Bahnhof Gothland einfuhr, um Ankunft und Abfahrt realistisch zu gestalten, dass der Zug also jedes Mal in eine unterschiedliche Richtung je nach Szene zeigte. Und wie gesagt, dann wurde eben die Aufnahme gefilmt, wie er durch die Heidelandschaft fuhr. Ich hatte ja damals erzählt, größtenteils ist der Zug eben auf dieser Strecke zwischen Fort William und Malek gefahren, wo diese Aufnahmen in den schottischen Highlands gefilmt wurden. Aber natürlich startet der Zug original natürlich ja in London und dementsprechend sehen wir auch Bilder vom Flachland, durch die der Zug fährt. Und das sind eben diese Aufnahmen, die in den North York Moors gedreht wurden. Und ich habe auch gelesen, dass der Helikopter, der dort vor Ort gefilmt hat, in den Drehpausen, wenn dann eben auch Pause in der Schule war, über die örtliche Grundschule geflogen ist und den Schülern gewunken hat. Denn viele Schüler waren tatsächlich Statisten in diesen Szenen am Bahnhof. Und dann sehen wir den Bahnhof Gothland natürlich in der Szene zu Beginn von Harry Potter und der Stein der Weisen, als Hagrid in der Dunkelheit die Erstklässler empfängt und zu sich ruft. Aber wie ich schon sage, es ist in der Dunkelheit, die Szene wurde abends gedreht. Das heißt, so viel vom Bahnhof Gothland kriegen wir da gar nicht mit. Wir können so ein bisschen in den Hintergrund schauen und erkennen natürlich einige Sachen, aber im Großen und Ganzen ist es da einfach zu dunkel, um den Bahnhof wirklich wiederzuerkennen. Viel deutlicher erkennen wir ihn in der letzten Szene. Wirklich in der letzten Szene des Films Harry Potter und der Stein der Weisen, als Hagrid Harry das Fotoalbum mit seinen Eltern überreicht. Und sie stehen an dem Bahnhof und ganz deutlich erkennen wir im Hintergrund die markante Fußgängerbrücke, die dann auch zu sehen ist, als die Luftaufnahme gezeigt wird und aus dem Bild zoomt. Da sehen wir im Hintergrund natürlich auch Berge und Schloss Hogwarts. Das ist digital eingefügt, logischerweise. Ansonsten ist der Bahnhof genau dort so zu sehen, wie wir ihn auch vor Ort in Gothland erleben können. Und wie gesagt, diese rote, markante Fußgängerbrücke sehen wir immer wieder. Also wenn Hagrid eingeblendet ist, ist sie im Hintergrund zu sehen. Und dann eben auch auf dieser Luftaufnahme. Was ein interessanter Side-Fact ist, wie ich finde, ist, dass diese Szene, also die letzte Szene des Films, tatsächlich die allererste Szene der Harry-Potter-Reihe war, die überhaupt gedreht wurde. Also man hat das Ganze von hinten aufgerollt und die Dreharbeiten dort vor Ort in Goathland waren für rund eine Woche angesetzt. Die Filmcrew gab in dieser Zeit den Häuschen und den Lampen am Bahnhof einen neuen Anstrich. Es ist ja dieses dunkle Rot, was sehr markant den Bahnhof widerspiegelt. Und es gab da einfach nochmal for free von Warner Brothers einen kleinen Anstrich, damit alles fresh aussieht. Der Fahrbetrieb am Bahnhof lief weiter wie gewohnt, auch während dieser einwöchigen Dreharbeiten, was ich interessant finde, dass man das nicht einfach gesperrt hat. Es wurde eigentlich nur einiges so ein bisschen abgeändert. Größtenteils ist es eben genau so, wie wir es jetzt sehen. Es wurden aber ein paar Beschriftungen verändert. Natürlich stand da dann nicht Goathland an den Schildern, sondern Hogsmeade. Und was man auch verändert hat an dem Laden, an dem der Name des Shops steht, stand dann Prefect's Room, also der Raum der Vertrauensschüler. Natürlich sehen wir den jetzt nie irgendwie speziell, aber ich finde wieder die Detailliebe hier ganz, ganz süß irgendwie so, dass der, ja, dass man eben sich dafür entschied, solche magischen Bezeichnungen irgendwie anzubringen, damit das alles ein bisschen magischer wirkt. Ja, ganz abgesehen von den Beschriftungen hat man dann auch eine Glasfaserwand hinzugefügt und auf einer Mauer angebracht, um einen Campingtrailer zu verdecken und vorzutäuschen, dass an dieser Stelle Wald zu sehen ist. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, hä, was für ein Campingtrailer? Da musste ich erstmal auf meine eigenen Fotos gucken und dachte, ich weiß nicht, dass da ein Campingtrailer stand. Und habe dann aber auf meinen eigenen Aufnahmen gesehen, ja stimmt, doch da im Hintergrund steht ein Zugwaggon, der da irgendwie ausrangiert an der Seite steht. Bin natürlich aber nie drauf gekommen, dass das eine Art von Unterkunft sein soll. Und dann bin ich so ein bisschen in dieses Rabbit Hole gestiegen und habe mich damit mal befasst. Tatsächlich kann man in diesem alten Bahnwaggon übernachten. Der ist als Campingtrailer ausgebaut, 2022 sogar saniert. Und wenn man sich die Fotos auf der Website anguckt, super schön, es ist super schön. Also da hätte ich auch mal Lust zu übernachten, muss ich sagen. Allerdings ist so ein bisschen der Nachteil, dass man die Unterkunft für mindestens 7 Nächte buchen muss. Das gilt immer von Freitag zu Freitag. Und ich muss sagen, es ist schon recht kostspielig. Also 1.595 Pfund zahlt man jetzt für diese 7 Nächte. Klar, wenn man das jetzt irgendwie mit 4 Erwachsenen macht, da steht, das ist ideal für 4 Personen. Man hat 2 Schlafzimmer, ein Doppelbett, 2 einzelne Betten, eine voll ausgestattete Küche, ein Badezimmer. Und da stellt sich mir die Frage, stand Badezimmer, Shower only. Und ich dachte so, okay, gibt es halt keine Badewanne, nur eine Dusche, ja, ist ja okay. Und dann habe ich überlegt, oder heißt das, dass es keine Toilette gibt? Also ich habe nirgends was von der Toilette gesehen oder gelesen und würde das auf jeden Fall gerne nochmal hinterfragen wollen, bevor ich da irgendwann mal übernachten sollte. Ich meine, am Bahnhof selbst gibt es halt Toiletten, ne? Und der Bahnhof ist ja direkt vor der Haustür. Also man ist an der Seite, dann kommen diese Bahnhofshäuschen und man blickt vom Frühstückstisch oder vom Bett auf die Schienen. Von daher, ja, könnte man sicherlich die öffentlichen Toiletten dort aufsuchen, aber das wäre jetzt nicht so. Also dafür hätte ich keine Lust, 1.595 Pfund zu zahlen, aber ich möchte mal nicht die Pferde scheu machen. Vielleicht gibt es auch eine Toilette und es wurde einfach nicht für nötig gehalten, das nochmal genauer zu erwähnen. Man kann dort auch mit Haustieren hin, maximal 2 Hunde sind erlaubt. Pro Hund würde man 50 Pfund extra zahlen. Genau, also das doch eine richtig schöne Idee, mal dort zu übernachten. Guckt euch die Fotos auf der Website mal an. Ich habe das in die Shownotes gepackt. Also für mich im Speziellen ist es schon irgendwie sehr interessant. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, da mal zu übernachten. Vor allen Dingen, weil die Gegend wirklich schön ist. Gerade so im August, wenn die Heidelandschaft in den Mooren blüht. Ich denke, dann ist das ganz besonders. Von dort kann man ganz tolle Ausflüge auch unternehmen, was so Wandertouren und so angeht. Ja, stelle ich mir schön vor. Bin ich tatsächlich jetzt erst drauf gestoßen, muss ich sagen, in der Recherche. Es war mir gar nicht bewusst, als ich selbst vor Ort war. Ja, apropos selbst vor Ort. Ich wollte euch ja noch ein bisschen erzählen, wie mein Aufenthalt dort war. Also generell kann man eben in dem kleinen Shop dort vor Ort oder einkaufen oder in diesem Tea Room einen kleinen Tee am Bahnhof trinken. Das habe ich nicht gemacht und auf dem Hinweg war das auch noch geöffnet, auf dem Rückweg leider schon geschlossen. Aber wie gesagt, hatte eben den Vorteil, dass der Bahnhof schon ein bisschen leerer war. Als ich ankam, war der kleine Bahnhof nämlich recht voll von, ich würde auch sagen, wirklich Harry Potter-Fans, so was ich so mitbekommen habe. Und das war jetzt nicht so das, wie ich mir das vorgestellt habe und dachte, nö, da mache ich erstmal noch ein bisschen entspannt und komme nochmal zurück. Und ich hatte bei einem Influencer vorher gesehen, dass er ein paar Wochen zuvor dort gewesen war und erzählt hat, man kann den kleinen Hügel im Hintergrund hinaufsteigen. Und das habe ich ihnen dann gleich getan. Also ich habe dann die Gleise überquert, man geht dann durch zwei Tore und kann dann diesem kleinen Wanderweg den Hügel hinauf folgen. Und dann sitzt man oben wieder in der Heidelandschaft. Als ich im Mai dort war, Heide natürlich komplett trocken verblüht. Da hat jetzt nichts schön lila geleuchtet oder so. Aber es war trotzdem gemütlich, dort zu sitzen. Ich habe es mir dann auch wirklich bequem gemacht und mich da hingesetzt und niedergelassen zu einem kleinen Picknick. Und ihr dürft raten, was ich an der Stelle weitergegessen habe. Ja, meine Fish and Chips. Gut, finden einige jetzt vielleicht nicht so lecker, Fish and Chips eine Weile aufzubewahren, aber die waren auch wirklich richtig gut. Ich hatte dann meinen Salzstreuer dabei und das kann ich euch als Tipp auf jeden Fall auf den Weg geben. Natürlich ist es ungesund, so salzsüchtig zu sein wie ich. Dementsprechend, wenn ihr den nicht braucht, ist es für euch umso besser. Aber wenn ihr gerne salzig esst, braucht ihr einen eigenen Salzstreuer in England. Auf jeden Fall. Immer. Und genau, ich habe dann dort, wie gesagt, Fish and Chips aufgegessen mit dem wunderbaren Blick auf den Bahnhof. Ich habe das auf Instagram auch letzte Woche gepostet, dieser Blick von oben auf den Bahnhof. Das war dort, wo ich gesessen und gegessen habe. Und ich hatte dann, ich hatte vorher schon recherchiert und habe dann nochmal reingeschaut und mir die Fahrpläne angesehen. Ich habe auch euch den Übersichtsplan der verschiedenfarbigen Fahrpläne nochmal in die Shownotes gepackt für 2025. Das gibt auch einen tollen Überblick. Ihr seht da, dass es für verschiedene Tage verschiedene Farben gibt. Also ihr müsst euch quasi im Kalender erstmal orientieren, welchen Tag haben wir. Ganz wichtig natürlich, dass ihr auch guckt, dass an dem Tag Züge fahren. Es gibt auch Tage, an denen keine Züge fahren. Ist natürlich schöner, das irgendwie mit Zug zu erleben, wenn man dort ist. Und dann schaut ihr einfach mal, welchen Tag haben wir, welcher Farbe entspricht das. Und dann könnt ihr schauen, in zum Beispiel dem roten Timetable, wann fahren Züge ab und wann kommen sie an in Gothland. Und was auch ganz toll ist, da sind halt immer Erklärungen, ob es vielleicht ein extra kurzer Zug ist, ob es ein Zug mit Diesellokomotive ist oder mit Dampflok und so weiter. Also das ist wirklich eine schöne Übersicht und damit sollte man sich vorher ein bisschen befassen, bevor man sich das anschaut. Und ich hatte schon rausgesucht, welchen Zug ich gerne mir anschauen wollte und bin dann so zu der Uhrzeit, beziehungsweise es waren zwei Züge, die ungefähr um die Uhrzeit eingefahren sind aus beiden Richtungen. Und die eine Einfahrt habe ich dann noch von weiter oben mir angesehen und bin dann aber den Berg wieder hinuntergegangen. Also da oben, wie gesagt, Heidelandschaft, Wanderweg, man kann da auf jeden Fall auch spazieren gehen und auch da wieder viele Schafe, sonst war ich da relativ alleine. Genau, aber ich bin dann wieder nach unten gestiegen, an den Bahnhof gegangen und habe auf den zweiten Zug gewartet, der dann eingefahren ist. Und ja, auch das hier einfach wieder ein Ort. Ich habe das schon so oft euch erzählt im Podcast. Es gibt einfach diese Orte, die so dieses Harry Potter atmen. Man ist vor Ort und dadurch, dass sie so wenig in den Filmen verändert wurden, spürt man sich, also man fühlt sich, als wäre man im Film und das ist irgendwie ein besonderes Gefühl und deswegen ist das total schön, da einfach sich aufzuhalten, da zu sein und das so ein bisschen aufzusaugen. Ich hatte so ein bisschen das Glück, für die Insassen im Zug war es, glaube ich, nicht so schön, aber es kam dann zu einer Verspätung der Ausfahrt der Züge. Woran auch immer das lag, wurde jetzt nicht erklärt, aber dadurch standen die einfach eine Weile im Bahnhof und es gab für mich tolle Möglichkeiten zu fotografieren, vom einen Gleis, vom anderen Gleis, von der Fußgängerbrücke, die Abfahrt zu filmen. Das war wirklich ein Glücksfall, dass ich das so gut erleben konnte und dann war da auch wirklich ein ganz süßer alter Schaffner, der sich ganz freundlich mit mir unterhalten hat und das liebe ich auch immer. Das ist ähnlich wie in den Kirchen, wenn diese älteren Herrschaften, die eigentlich dir die Kirche näher bringen wollen als Tourguide, das so embracen, dass da eben auch Fans hinkommen von zum Beispiel Harry Potter und das ist völlig fein für sie. Sie feiern zwar, also ihr Fandom ist jetzt in dem Fall die Eisenbahn, ja, dort vor Ort, aber sie finden es auch super, dass Harry Potter Fans herkommen und sind super freundlich und herzlich. Also es war eine sehr herzliche Stimmung dort vor Ort. Wie gesagt, es waren wenig Menschen da und es war total entspannt, sich das um diese Uhrzeit, also so gegen 17 Uhr, anzuschauen. Also das war wirklich perfekt. Es war vielleicht einfach auch ein Glücksgriff und ich hatte natürlich auch wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Das war ja der Urlaub in York, wo ich euch erzählt hatte, dass ich schon in der Durham Cathedral war. Und Durham war natürlich irgendwie ganz anders. Da war ja Regen den ganzen Tag, aber ich hatte das ja gesehen und dachte mir, gut, da will ich den meisten Tag in der Kirche sein, indoor. Also nutzen wir da den Regentag. Und ich habe vom Wetterbericht einfach den Tag ausgewählt, der am besten angesagt war für diese Wanderung und den Besuch vom Bahnhof Goathland. Und hatte so viel Glück, dass der Wetterbericht mich nicht enttäuscht hat. Weil, wie gesagt, Wetterbericht in England, pures Glücksspiel. Aber da hat es tatsächlich geklappt und die Sonne hat geschienen. Und es war wirklich wunderschön, muss ich sagen. War alles in allem ein rundum gelungener Tag. Und wenn ich zurückblicke von meinem York-Urlaub, war das auch mein liebster Urlaubstag. Also natürlich auch die Wanderung, die ich da erlebt habe an der Küste. Und dann eben, dieser schöne Bahnhof Goathland und dieses wunderschöne Gefühl, dort vor Ort zu sein, wo gedreht wurde. Und auch eben ganz besonders, weil es das der allererste Drehort von Harry Potter war. Das war also der Tag in Goathland und Hogsmeade Station in Goathland. Und ich hatte in der letzten Folge des Podcasts in Hagrids Hütte, Episode 7, schon erzählt, dass Hogsmeade Station natürlich dann auch nochmal den Platz gewechselt hat. In Harry Potter und der Orden des Phönix finden wir die Station nämlich nicht mehr in Goathland, sondern im Black Park in London. Und wenn ihr euch dafür nochmal interessiert, dann hört doch nochmal in die Folge Hagrids Hütte rein. Ja, dann sind wir auch schon wieder ziemlich am Ende der Podcast-Folge, beziehungsweise ich muss sagen, heute ist es mal ein bisschen länger geworden, aber ihr hattet ja auch jetzt eine Weile nichts zu hören, deswegen denke ich, ist das vielleicht auch in Ordnung. Und ich möchte einfach nur nochmal ein bisschen abschließen mit den News aus der Zaubererwelt. Also wenn wir da einen Blick Richtung England werfen, sehen wir, dass die Dreharbeiten für die neue HBO-Serie in vollem Gange sind. Und ich muss sagen, obwohl ich immer Schwierigkeiten mit Neuerungen habe und auch noch nicht weiß, wie ich die Serie dann am Ende finden werde, bin ich einfach wirklich gespannt und freue mich über diese Neuigkeiten, über die Bilder, die wir bekommen, wenn wir sehen, dass da Hagrid und Harry durch London laufen, wenn wir sehen, dass die Dursleys und Harry im Zoo gefilmt werden und wenn wir sehen, dass die 90er-Jahre-Sachen tragen, genau so, wie es einfach sich gehört, wie es einfach beschrieben wurde, dann feiere ich das total und bin ganz gespannt, wie das alles weitergeht. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge schon mal erwähnt hatte. Auf jeden Fall entsteht ja auch ein neuer Ligusterweg, der komplett neu auf dem Studiogelände in Nivissen gebaut wird. Und das wirft für mich so ein bisschen auch die Frage nach neuen Drehorten auf. Ne? Also wird man jetzt quasi sich mit alten Drehorten auch zufrieden geben und wieder irgendwo zurückkehren? Oder wird man einfach ganz viel neu erfinden? Das birgt natürlich viele Möglichkeiten in sich, auch diesen Podcast weiterzuführen. Denn irgendwann werden wir ja auch am Ende sein mit all den Orten, die man besuchen kann, die ersten 7 Filme beinhalten. Ich muss sagen, ich habe ja wirklich schon sehr viel gesehen und ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Gesprächsstoff, aber ich habe noch nicht alles gesehen und sicherlich würde es dann logischerweise irgendwann zu einer Unterbrechung kommen, wenn ich erstmal noch so ein bisschen aufholen muss und noch wieder ein bisschen Neues kennenlernen muss. Aber ich denke, das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir lassen uns mal überraschen, wie der Podcast sich entwickelt. Ich muss sagen, wenn ich mir das so eingestehe, kostet er natürlich viel, viel mehr Zeit, als ich es mir tatsächlich eingestehen möchte. Dementsprechend hoffe ich, dass er einfach für irgendjemanden von euch tatsächlich auch einen Mehrwert mit sich bringt, wenn ihr dorthin reist. Also lasst es mich gerne wissen oder lasst es mich wissen, wenn ihr verreist, was euch vielleicht mehr helfen würde oder was euch besonders gut geholfen hat, damit ich weiß, wie ich in Zukunft hier so weitermache. Und ja, kommentiert, bewertet den Podcast gerne, schreibt mir Nachrichten, empfehlt den Podcast euren Freunden, Potterheads, die vielleicht auch gerade irgendwie unterwegs sind oder unterwegs sein wollen. Und folgt mir auf Instagram unter gleis_94drittel_podcast. Dort findet ihr immer begleitendes Bildmaterial zu jeder Folge, heute dann auch wieder zur Station in Goathland. Und wir schauen dann einfach mal, wie das hier alles weitergeht. Ich kann euch sagen, was auf jeden Fall weitergeht oder was in nächster Zukunft liegt, ist die neue Episode in 2 Wochen. Und da kann ich euch schon mal verraten, werden wir nach Oxford reisen und 2 Drehorte kennenlernen. Sowohl den Drehort für den Krankenflügel in den ersten Harry Potter Teilen und den für die Hogwarts Bibliothek. Der Drehort für den Krankenflügel war gleichzeitig auch der Drehort von der, ja, wie bezeichnet es, von dem Klassenraum, in dem Professor McGonagall den Schülern das Tanzen beibringen wollte. Genau, und die beiden Orte schauen wir uns mal an. Oxford hat tatsächlich mehrere große Drehorte zu bieten und das sind auf jeden Fall mehrere Folgen, die wir dazu machen können. Aber ich denke, das ist ein guter Einstieg, der Krankenflügel und die Hogwarts Bibliothek. Wenn ihr unterwegs seid, safe travels, passt auf euch auf. Ich wünsche euch ganz viel Freude und wenn ihr zu Hause seid, natürlich auch alles, alles Gute. Wir hören uns in 2 Wochen.